Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich auch, mit meiner Frau heute Morgen hier zu sein, bei euch, mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern, Gott zu loben, ihm die Ehre zu geben und sein Wort zu hören. Schön, mal wieder bei euch zu sein, ist ja schon lange her, als ich das letzte Mal hier gepredigt habe. Das war, glaube ich, im Juli. Danach war da meine Frau dran. Aber dieses Jahr das erste Mal. Mein Thema für heute lautet: Halte deine Verheißung fest. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, habe ich immer den Radio an. ERF Plus. Und Sonntagmorgen um 9 Uhr kommt dann Wünsch dir was. Oder so ähnlich heißt das. Und da war, kurz bevor wir hier nach Hirzenhain reinfuhren, das Lied: Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes harrt. Kennt jemand dieses Lied? Ja, doch, so 2, 3, 4 kennen das noch. Keiner wird zu Schanden, 5, danke, welcher Gottes harrt. Ich würde es euch gerne vorsingen, aber meine Frau sagt, das ist unmöglich, wenn ich singe. Übrigens, ein bekannter Bruder hat mal gesagt, ich kann nicht gut singen, aber ich kann dankbar brummen. Wisst ihr, wer das war? Der diese Woche seinen Wohnort gewechselt hat. Unser ehemaliger Präses Reinhold Olonska. Kennt ihr noch jemand? Ja, ist diese Woche zum Herrn gegangen am Freitag und darf nun seinen Herrn in seiner Präsenz anbeten. Halte deine Verheißung fest. Wir haben hier die Bibel. In diesem Buch, dem Worte Gottes, gibt Gott seinen Menschen, also dir und mir, Anweisungen, damit unser Leben gelingt. Anweisungen und auch Verheißungen und auch Tipps, wie unser Leben gelingt oder gelingen kann. Glaubst du dem Worte Gottes? Und du am Livestream zu Hause, jetzt mit einer Tasse Kaffee oder Tasse Tee, ein paar Keksen, vielleicht noch im Pyjama, glaubst du dem Worte Gottes? Die Israeliten, das Volk Gottes, hatten auch so eine Verheißung bekommen von Gott. Und was machen die Israeliten, das Volk Gottes, zur damaligen Zeit, was machen die mit dieser Verheißung, mit dieser Zusage, mit diesem Worte Gottes? Ich lese uns einen Teil dieser Geschichte aus 4. Mose Kapitel 13. Als ich das letzte Mal hier war im Juli, glaube ich, habe ich auch über diesen Text gepredigt, aber ein anderes Thema dabei gehabt. Das ein oder andere mag vielleicht ein bisschen bekannt vorkommen, wenn jemand noch so weit zurückdenken kann. Aber es ist eine andere Predigt. Ich lese also aus 4. Mose Kapitel 13, ab Vers 1. Nicht die ganzen 33 Verse, ich lasse ein paar zwischendurch aus. Der Herr sprach zu Mose: Schick Männer aus, die Kanaan erkunden sollen, das Land, das ich den Israeliten geben will. Hier hören wir schon die Zusage Gottes. Das Land, das ich den Israeliten geben will. Und wenn Gott etwas sagt, dann tut er es auch. Und nicht nur in der Regel, sondern immer. Wir tun es manchmal, wenn wir was sagen. Manchmal aber auch nicht. Gott tut immer, was er sagt. Amen. Also, die sollen das Land Kanaan erkunden, das Land, das ich den Israeliten geben will. Aus jedem Stamm sollst du einen der führenden Männer auswählen. Mose gab den Spionen folgende Anweisung mit auf den Weg: Findet heraus, wie die Beschaffenheit des Landes ist und ob die Leute, die dort leben, stark oder schwach, wenige oder viele sind. Macht ausfindig, ob das Land gut oder schlecht ist und ob die Städte befestigt oder unbefestigt sind. Findet weiter heraus, ob der Boden fruchtbar oder karg ist und ob es dort Bäume gibt oder nicht. Seid mutig und bringt Kostproben der Früchte des Landes mit. Sie machten sich auf den Weg und erkundeten das Land. Nachdem sie das Land 40 Tage lang erkundet hatten, kehrten die Männer zurück. Als sie bei Mose, Aaron und der ganzen Gemeinschaft der Israeliten in Kadesh in der Wüste Paran eintrafen, berichteten sie ihnen und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Ihr Bericht lautete folgendermaßen. Hört, hört. Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig. Und das hier sind Früchte, die dort wachsen. In der Tat, es fließen Milch und Honig, so wie Gott es gesagt hatte. Ich habe mich gefragt, als ich diesen Text gelesen habe, was haben denn die Leute erwartet, nachdem Gott gesagt hatte, dass in dem Land Milch und Honig fließen? Was haben sie denn erwartet? Was erwartest du, wenn Gott zu dir spricht? Wenn du das Wort Gottes liest und das so in dein Herz hineinfällt, wie man so schön sagt, was erwartest du dann? Ich zumindest erwarte das, dass das dann auch so passiert. Oder reagieren wir wie die 10 Kundschafter? Wie wir dann weiterlesen in Vers 32, wir haben das Land durchzogen, wir wissen, wie es dort aussieht, aber glaubt uns, dort herrschen Mord und Totschlag. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig, die Anakiter, die wir getroffen haben, sind Riesen, in deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken und so haben wir uns auch gefühlt, klein wie Heuschrecken. Fühlst du dich auch manchmal so klein wie eine Heuschrecke oder noch kleiner? Was war die Reaktion auf diese Propaganda? Die Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht. Wie es halt so ist, alle schimpften auf Mose und Aaron, wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben, riefen sie. Warum bringt uns der Herr in solch ein Land, in dem Milch und Honig fließen, wie er es gesagt hat? Warum bringt unser Herr in solch ein Land? Aber gerade dieses Land hatte doch Gott seinem Volk versprochen. Sie waren ja mit Enthusiasmus losgezogen und dann auch in das Land hinein und haben es erkundet. Warum gerade dieses Land, oh Gott? Warum bringt uns der Herr in solch ein Land, damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt? Lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Das Volk Israel stand an der Grenze zu dem von Gott verheißenen Land Kanaan, aber wegen ihres Unglaubens kamen sie nicht in dieses Land Kanaan, das Gott ihnen verheißen hatte, hinein. Das Land, in dem Milch und Honig fließen, das sie mit eigenen Augen gesehen haben. Sie hatten die Verheißung Gottes bekommen. Sie hatten auch zunächst daran geglaubt und voller Freude und Halleluja und gelobt sei Gott und mit Enthusiasmus und Tatendrang Ägypten verlassen. Sie haben erlebt, wie Gott mit ihnen war auf der ganzen Reise durch die Wolkensäule und die Feuersäule war Gottes Gegenwart den ganzen Tag und die ganze Nacht sichtbar vor ihren Augen. Wir hätten ja auch ganz gern mal, dass Gott jetzt so sichtbar vor uns steht oder Jesus sich so uns mal offenbart und dann mit uns mal Händchen halten und durch die Wohnung geht oder wie auch immer, hätten wir ja auch mal ganz gern. Dann würde es uns leichter fallen, ne? An ihn zu glauben. Würde es uns leichter fallen? Ich glaube es nicht. Daran glaube ich nicht. Mir fällt es auch manchmal schwer, zu wissen, Jesus ist bei mir, obwohl er mir mal erschienen ist bei uns in der Küche. Er stand da. Er stand da. Ich wusste, es war Jesus. Ich habe kein Gesicht so erkannt, wie ich dich jetzt erkenne hier. Aber ich wusste es im Herzen, es war Jesus. Und er sagte mir, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Trotzdem, manchmal muss ich 2-3 Mal schlucken und sagen, Volker, jetzt aber, reiß dich mal am Riemen. Ne? Du weißt doch, dass Jesus bei dir ist. Wir haben jeden Tag, jede Nacht Gott sichtbar vor Augen gehabt, in Form der Wolkensäule und der Feuersäule. Sie wussten, Gott ist bei uns. Sie wussten es, sie haben es gesehen. Jetzt stehen sie an der Grenze zu dem Land, zu dem verheißenen Land. Es ist ja zum Greifen nahe, zum Greifen nahe. 12 sind ja schon drin gewesen, die anderen waren draußen an der Grenze. Man kann es kaum fassen, sie machen im Glauben einen Rückzieher, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Sie stehen da an der Grenze, sie haben Gott vor Augen und sagen, nein, das geht nicht. Das schaffe ich nicht und dann schafft Gott das auch nicht. Sie können es nicht glauben, dass Gott die Verheißung wahrmacht, die er ihnen gegeben hat. Sie können es nicht glauben. Als Folge ihres Unglaubens mussten sie jetzt 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen. 40 Jahre deswegen, weil die 12 Männer des Sondereinsatzkommandos 40 Tage das Land ausspioniert hatten. Und aus 40 Tagen wurden 40 Jahre pro Tag quasi ein Jahr. Und das ist schon krass. Aber Gott ist heilig. Gott ist heilig. Gott will, dass seine Menschen ihm vertrauen. Gott will seinen Menschen Gutes geben. Gott will seinen Menschen Gutes tun. Das kann er aber nur, wenn diese, seine Menschen, ihm auch vertrauen, ihm glauben. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes harrt. Sollt ich sein der Erste, der zu Schanden ward? Nein, das ist unmöglich, du getreuer Hort. Eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort, heißt es in diesem alten Lied. Gott kann seinen Menschen nur dann Gutes tun, wenn sie ihm auch vertrauen. Aber wenn sie sagen, das geht nicht, wie kann Gott den Menschen das dann geben? In 4. Mose 14, Vers 11, sprach Gott zu Mose: Dieses Volk hört nicht auf, mich zu beleidigen. Wie viele Wunder habe ich vor ihren Augen getan, und sie vertrauen mir noch immer nicht. Doch damit ist jetzt Schluss. Denn ich werde sie durch eine Seuche ausrotten. An ihrer Stelle will ich deine Nachkommen, Mose, zu einem Volk machen, das größer und mächtiger ist als sie. Was hättest du darauf jetzt geantwortet oder gedacht, wenn Gott das zu dir gesagt hätte? Na Gott, hast du endlich gemerkt, dass ich doch besser bin als der andere? Dass ich doch mehr kann als der andere? Dass ich doch der bessere Bote für dich wäre als die anderen? Oder hätten wir so reagiert wie Mose, der Gott widersprochen hat? Ja, er hat ihm widersprochen. Er hat Gott widersprochen. Er setzt sich für das Volk ein, sodass Gott dann sagt, danke, ich will dem Volk vergeben, weil du mich darum bittest. Aber ich sage dir, so wahr ich lebe und so wahr die ganze Welt meine Herrlichkeit erkennen wird, diese Leute hier werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vorfahren versprochen habe. Keiner, der mich beleidigt hat, wird hineinkommen. Nur eine Ausnahme gibt es, Kaleb, meinen Diener, der mir immer treu gefolgt ist. Ihn werde ich in das Land bringen, das er bereits gesehen hat. Seine Nachkommen sollen es besitzen. Und Josua, den Sohn Nuns. Sie werde ich dort hinbringen und auch eure Kinder, die ihr schon in der Gewalt eurer Feinde gesehen habt. Sie werden das Land kennenlernen, das ihr nicht haben wolltet. Aber eure Leichen werden in der Wüste verwesen. Das verspreche ich, der Herr, und ich werde es auch tun. Ja, ich schwöre euch, alle, die sich gegen mich verbündet haben, werden in der Wüste umkommen. Dieses ganze boshafte Volk wird hier sterben. Gott sagt hier, alle, die sich gegen mich verbündet haben. Indem die Israeliten es nicht glaubten, es nicht für möglich hielten, das Land in Besitz zu nehmen, das Gott ihnen versprochen hatte, das Land, in dem Milch und Honig fließen und sie es mit eigenen Augen gesehen haben, dadurch haben sie sich gegen Gott verbündet, gegen Gott gewandt, gegen Gott rebelliert. Das muss man sich mal überlegen. Unglaube ist für Gott gleich Aufruhr gegen Gott, Rebellion gegen Gott. Das hört sich hart an, ist auch hart, denn Gott ist heilig. Unglaube schließt von der Gegenwart Gottes aus. Nicht, weil Gott es so will, sondern weil ich es so will. Denn ich entscheide mich zu glauben oder nicht zu glauben. Du entscheidest dich zu glauben oder nicht zu glauben. Und nur so sind auch die folgenden Verse zu verstehen, die wir dann lesen, Vers 36. Die Männer aber, die Mose als Kundschafter losgeschickt hatte, tötete der Herr sofort. Denn sie hatten die schlimmen Gerüchte über das Land verbreitet und das Volk in Aufruhr gebracht. Die 10, zwei von den 12 waren ja Josua und Kaleb, die haben gesagt, wir schaffen das, und die anderen 10 haben gesagt, wir schaffen es nicht, haben das Volk in Aufruhr gebracht. Die Mehrheit hat ja recht. Wir haben ja Demokratie. Sogar in der Theokratie funktioniert die Demokratie, leider. Und die haben das Volk in Aufruhr gebracht, die Mehrheit. Nur 2 von ihnen blieben am Leben. Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes. Wie schon gesagt, das ist krass, aber Gott ist eben heilig. Und wenn ein Mensch nicht glaubt, was Gott ihm gesagt hat, was Gott ihm versprochen hat, was Gott ihm verheißen hat, dann wird er das auch nicht bekommen, was Gott ihm versprochen hat. Wenn ich das nicht glaube, kriege ich es auch nicht, oder? Wenn du es nicht glaubst, kriegst du es nicht. Kann sich auf den Kopf stellen, mit den Beinen wackeln. Die Verheißungen, die Gott gegeben hat und immer wieder gibt, können wir nur im Glauben, nur durch Glauben empfangen. Bei Gott gilt eben das Prinzip, das, was du im Herzen glaubst und mit deinem Mund aussprichst, mit deinem Mund bekennst, das wirst du bekommen. Was du im Herzen glaubst und es mit dem Mund aussprichst, das bekommst du. Die 10 Kundschafter, die glaubten und bekannten, sprachen es aus, dass sie in der Wüste sterben werden. Und genau so geschah es. Genau so geschah es. Die 10 starben sofort. Und das andere Volk starben auch alle in der Wüste, alle, die über 20 Jahre alt waren. Lesen wir an einer anderen Stelle. Alle, die über 20 Jahre alt waren, starben in den nächsten 40 Jahren während der Wüstenwanderung. Wir werden alle umkommen. Ja, sprich's nochmal, dann wirst du nochmal umkommen. Sprich immer wieder das Negative, dann wirst du das Negative erleben. Wunderst dich dann, weshalb Gott nicht hilft. Sprich dir das Negative. Die zwei, Josua und Kaleb, sie glaubten und bekannten, dass es möglich ist. Wir werden sie überwinden. Gott ist von ihnen gewichen. Gott ist nicht mit ihnen, sondern Gott ist mit uns. Wir werden es schaffen, das Land einzunehmen. Sie bekannten es, dass es möglich ist, die Riesen zu besiegen, das Land einzunehmen. Und so geschah es auch. Genau so geschah es. Leider halt erst 40 Jahre später, aber sie kamen rein. Die zwei kamen rein, die anderen nicht. Die zwei waren von den Zwölfen und älter als 20 Jahre waren. Sie kamen rein in das Land. Das, was sie bekannten, haben sie erlebt. Was ich so genial finde, und das ist für mich so was Gewaltiges, dass die Verheißungen Gottes Worte Gottes sind. Gott spricht was aus und es ist die Wahrheit. Amen. Gott spricht was aus und es ist die Wahrheit. Es ist eine Verheißung, es ist eine Zusage, es hat Inhalt, es hat Gewicht. Es sind also keine leeren Worte, die Gott spricht, wie es bei uns manchmal so der Fall ist. Ne? Dann sagt man irgendwas, um was gesagt zu haben, um auch als klug dazustehen. Man merkt gar nicht, dass man dumm aussieht. Manchmal. Wenn Gott was sagt, dann hat das Gewicht. Ich habe mal im Internet nachgeschlagen, wie viele Wörter man so am Tag spricht. Was schätzt ihr denn, wie viele Wörter ein Durchschnittsmensch so am Tag von sich gibt? Darf ich mal so ein paar Zahlen hören? Laut. Zehntausend, wer bietet mehr? Bitte? 30.000? Naja, sagen wir mal so in der Mitte, ne? Ja, das eine sind halt viel Schwätzer, das andere wenig Schwätzer. Also im Internet steht 16.000 am Tag. Das sind hochgerechnet 5 Millionen Wörter im Jahr. Und hochgerechnet auf 80 Jahre, so im Durchschnitt, 400 Millionen Wörter im Leben. 400 Millionen Wörter in einem Leben. 16.000 am Tag. Und wie viel nichtssagende oder gar verletzende Worte sagen wir, wenn der Tag lang ist oder kurz? Bei Gott ist das ganz anders. Das, was er sagt, das hat Gewicht. Das hat Gehalt. Das hat Sinn. Das macht was. Das ist das eine. Und die andere Seite, die ist genauso wichtig, dass wir uns das auch immer wieder in Erinnerung rufen. Die Worte Gottes sind nicht nur Worte, Worte, die gesprochen wurden oder Worte, die aufgeschrieben wurden und dann irgendwo auf dem Notizzettel rumliegen und man weiß nicht mehr, wo da liegt der Zettel. Sondern die Worte Gottes, Geschwister, die Worte Gottes, die geschehen. Die geschehen. Wenn Gott spricht, geschieht es genau so, wie er es spricht. Worte Gottes stehen nicht nur auf dem Papier, wie hier in der Bibel, sondern Worte Gottes sind Geist und Leben. Das Wort Gottes lebt, das Wort Gottes ist lebendig, das Wort Gottes es bringt Leben, das Wort Gottes es geschieht. Die Verheißungen Gottes sind ja Worte Gottes, sie geschehen. Amen. Sie geschehen. Darum halte deine Verheißung fest. Und wenn wir wollen, dass die Worte Gottes auch in unserem Leben geschehen, wenn wir wollen, dass die Verheißungen Gottes sich in unserem Leben erfüllen, dann müssen wir den Worten Gottes glauben, dann müssen wir den Worten Gottes vertrauen. dann müssen wir die Worte Gottes im Glauben aussprechen. Wer im Herzen glaubt und ihn mit dem Mund bekennt, mit dem Mund ausspricht, der wird es bekommen. Die Worte Gottes aussprechen, Geschwister. Die Worte Gottes aussprechen und nicht Worte des Unglaubens, nicht Worte der Verzweiflung, nicht Worte der Angst, nicht Worte der Anklage oder Schuldzuweisung, nicht Worte der Verurteilung. Ohne Glauben, ohne Vertrauen werden wir die Verheißungen Gottes, die Zusagen Gottes nicht erleben. Kommen wir zurück nach Israel. Die Verheißung, ach, da habe ich nochmal die Zahlen von den Wörtern. Die Verheißung Gottes, sie wird jetzt Wirklichkeit. Kaleb ist jetzt 85 Jahre alt, als er vor Josua und das Volk tritt und eine Zusage geltend macht, die er 45 Jahre zuvor bekommen hat. Gott hat ihm durch Mose das Gebirge versprochen, das er bei der Erkundung des Landes betreten hatte. Gott hat es ihm versprochen. Mose sprach damals zu dem Volk, welches jetzt nach 40 Jahren Wüstenwanderung an der Grenze von Kanaan stand. Und als Überschrift in einer meiner Bibeln steht hier, Kanaan zum Greifen nahe. Da lesen wir, auf Befehl des Herrn verließen wir den Horeb und machten uns auf den Weg zum Bergland der Amoriter. Wir durchquerten die große, schreckliche Wüste, die ihr ja auch kennt, und erreichten Kadesh Barnea. Dort sagte ich zu euren Eltern, wir sind hier. Hier beginnt das amoritische Bergland, das der Herr, unser Gott, uns schenken will. Ja, er gibt das Land in eure Gewalt. Erobert es und nehmt es in Besitz, denn so hat es euch der Herr, der Gott eurer Vorfahren, befohlen. Habt keine Angst, lasst euch nicht entmutigen. Und dann kommt die Geschichte mit den Kundschaftern, die ich uns gelesen habe. Mose sagt dann im Auftrag Gottes, keiner aus dieser widerspenstigen Generation wird das gute Land sehen, das ich euren Vorfahren versprochen habe. Nur Kaleb, der Sohn Jephunnes, wird hineinkommen. Ihm und seinen Nachkommen werde ich das Gebiet geben, das er erkundet hat, denn er hat treu zu mir gehalten. Das hatte Gott zu Mose gesagt. Und er hatte das Volk weitergegeben, eine Weissagung von Gott durch Mose, eine Prophetie für Kaleb. Ihm und seinen Nachkommen werde ich das Gebiet geben, das er erkundet hat, denn er hat treu zu mir gehalten. Bruder, Schwester, halte treu zu deinem Gott. Dann hält er treu sein Versprechen und gibt es dir, was er dir versprochen hat. Und jetzt ist der Zeitpunkt für die Erfüllung gekommen, sagt er, jetzt erfüllt sich diese Prophetie Gottes. Jetzt erfüllt sich diese Prophetie Gottes, sagt Kaleb. Kaleb war also schon ein relativ alter Mann. Heute würde man sagen alter Mann, damals noch relativ alt. 85 und doch, und vielleicht gerade deshalb, hatte er einen Namen. Sein Wort hatte ein Gewicht, wie man so sagt. Sein Wort galt was in Israel. Könnte das heute auch noch so sein? In einer Welt, in der Jugend alles ist, habe ich in einem Kommentar gelesen, fühlen sich viele Ältere abgehängt. Einige Ältere sind auch in unserer Mitte heute Morgen. Fühlst du dich vielleicht auch abgehängt? Technik, Werte, Lebensstile, Bildungswege haben sich so rasant gewandelt, dass die Alten als Vorbild scheinbar nicht mehr taugen. Na, was will der Alte? Was will die Alte schon, ne? Wenn die verbleibende Lebenszeit schrumpft, kann es sein, dass Zweifel, Entmutigung und Frustration anklopfen. Und wir fragen, gehöre ich auch für Gott schon zum alten Eisen? Erfüllt er seine Verheißung noch? Oder so spät, dass ich zu alt sein werde, um was davon zu haben? Habe ich mich vielleicht verhört oder Gott falsch verstanden? Können Ältere in dieser Welt noch Vorbilder sein für die Jungen? Kaleb hielt jahrelang an der Verheißung Gottes fest und zweifelte nicht. Ach, was heißt jahrelang? Jahrzehntelang. Jahrzehntelang hielt er fest an dieser Verheißung. Dadurch, dass er festhielt an dieser Verheißung, dadurch, dass er an seiner Verheißung festhielt, dadurch ist er ein Vorbild geworden, für jung und für alt. Dadurch ist er ein Vorbild, für jung und für alt. Alle können sehen, dass es sich lohnt, auf Gott zu warten und zu vertrauen. Auch dann, wenn es länger dauert. Gott wird seine Verheißungen erfüllen, und zwar rechtzeitig. Kalebs Glaube an Gottes Treue blieb unerschütterlich. Unerschütterlich. Dieses Vertrauen hielt Kaleb jung an Geist, Seele und Leib. Mit 85 Jahren hatte er noch den Mut, sich einer großen neuen Herausforderung zu stellen. Denn das versprochene Gebirge musste erst noch erobert werden. Da lebten die Anakiter, die gefürchteten Riesen, und Kaleb war bereit, Gott erneut zu vertrauen und es selbst mit diesem übermächtigen Feind aufzunehmen. Er sagt, vielleicht wird der Herr mit mir sein, damit ich sie vertreibe, wie der Herr es zugesagt hat. Vor 40 Jahren hat er diese Zusage bekommen. Und daran hat er festgehalten und sagt jetzt 40 Jahre später, wie der Herr mir zugesagt hat. Kannst du das nach 40 Jahren auch noch sagen? Wie der Herr mir zugesagt hat? Wir zwei sind jetzt über 40 Jahre verheiratet. Und als wir geheiratet haben oder vorher schon, haben wir das Wort Gottes für uns in Anspruch genommen. Apostelgeschichte 16, 31. Was steht da? Laut. Wenn du glaubst, wirst du und dein Haus gerettet werden. Das haben wir für uns in Anspruch genommen. Da war die einzige unseres Hauses, die gerettet war, meine Schwiegermutter und meine Mutter. Alle anderen waren noch nicht gerettet. Mittlerweile ist unser Sohn gerettet, mittlerweile mein Schwiegervater gerettet, in die Ewigkeit gegangen. Mittlerweile meine Schwägerin gerettet, in die Ewigkeit gegangen, mittlerweile mein Bruder gerettet. Wir haben dieses Wort für uns in Anspruch genommen. Und seit wir verheiratet sind, das werden dieses Jahr 43 Jahre, ich muss überlegen, 43 oder 44, 43 Jahre, wir bekennen dieses Wort jeden Tag über unseren Familienangehörigen. Du und dein Haus. Du und dein Haus. Glaube du an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du und dein Haus gerettet werden. Wir sprechen es aus. Wir glauben es im Herzen und wir bekennen es mit dem Mund. Und so haben wir es bisher erfahren, dass es geschieht. Noch nicht bei allen, aber es wird doch geschehen. Über 40 Jahre. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, damit ich sie vertreibe, wie der Herr zugesagt hat. Hast du auch eine Zusage von Gott bekommen? Eine Verheißung von Gott bekommen? Eine Prophetie von Gott bekommen? Kennst du sie noch? Hältst du noch daran fest? Oder hast du es vergessen oder gesagt, ach, ist ja eh nichts. Du hast nach 2 Jahren aufgehört zu glauben. Und Gott, für Gott war Kalebs hohes Alter kein Problem, kein Hindernis. Gott hatte überhaupt kein Problem damit, ihm noch eine Aufgabe anzuvertrauen. Eine große Aufgabe. Die Riesen mussten verjagt werden. Sie mussten ausgerottet werden. Für diese bevorstehende Herausforderung hatte Gott Kalebs Körper fit gehalten, sodass er sagen konnte, heute bin ich 85 Jahre alt und noch genauso stark wie damals als Kundschafter. Ich habe die gleiche Kraft und kann immer noch kämpfen und Kriegszüge unternehmen. Halleluja! Wer sagt denn das mit 85 noch heute? Halleluja! Halleluja! Jawohl! Jawohl, Halleluja! Er kann noch hüpfen in seinem Alter. Du auch noch? Mit 60 schon ein bisschen schwierig, ne? Mit 40, 30 fängst du langsam an. Wird man auch dann ein bisschen gemütlicher, ne? Und übt nicht mehr so oft oder probt nicht mehr oder turnt nicht mehr oder wie auch immer. Heute bin ich 85 Jahre alt und noch genauso stark wie damals als Kundschafter. Ich habe die gleiche Kraft und kann immer noch kämpfen und Kriegszüge unternehmen. Und die Geschichte sagt ja dann, dass er das Land eingenommen hat für sich. Mit dem letzten Wort Gottes komme ich zum Finale. Hebräer Kapitel 10, Abvers 23. Wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, also dass wir das aussprechen. Und Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Amen. Sagst du morgen auch noch Amen? Nächste Woche auch noch Amen, auch wenn es noch nicht eingetroffen ist? Wir halten fest an dem, zu dem wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Und auch daran zu erinnern, was Gott versprochen hat, dass wir daran festhalten. Uns gegenseitig dabei helfen, unterstützen und stärken, uns aufrichten und sagen, komm weiter. Auch wenn sie mal durchs Tal des Todes geht, durchs dunkle Tal, komm weiter, Gott hilft durch. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften, wir sind jetzt zusammengekommen, dass wir diesen Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Die Verheißung Gottes kann unter Umständen lange auf sich warten lassen, bis sie in Erfüllung geht. Auch Jesus ist ja noch nicht wiedergekommen, obwohl wir die Verheißung haben, obwohl wir daran glauben. Glaubst du, dass Jesus wiederkommt? Er ist aber noch nicht gekommen. Glaubst du es immer noch? Und wenn er morgen nicht gekommen ist, glaubst du es dann immer noch? Das glaubst du. Ja. Daran halten wir fest. Und darum müssen wir auch an der Verheißung festhalten, die Gott uns gegeben hat, wenn wir sie erleben wollen. Denn Gott kommt nie zu spät. Gott kommt nie zu spät. Wir kommen schon mal zu spät, auch manchmal zu spät zum Gottesdienst. Ist nicht schön.
Einmal nur mal so nebenbei gesagt, ist nicht schön. Wenn es heißt 10 Uhr Gottesdienst, dann wollen wir um 10 Uhr Gottesdienst feiern, oder? Gott ist schon da und er wartet auf uns. Am besten 10 Minuten vorher. Dann können wir uns schon darauf einstimmen.
Gott kommt nie zu spät. Gottes Verheißungen sind nicht nur Worte, sondern sie werden in Erfüllung gehen. Die Worte und die Zusagen Gottes sind gültig für alle Zeiten. Für alle Zeiten. Darum halte deine Verheißung fest. Glaube und vertraue dem Worte Gottes. Es gibt noch ein altes Lied, altes Evangeliumslied, was das ausdrückt. Ich singe es nicht, nein, keine Angst. Seele, die von Schmerz umnachtet, trau nur fest auf deinen Gott. Er will dich nur tüchtig machen durch all diese Angst und Not. Zage nie in dunkler Stunde. Zweifle nie an Gottes Wort. Was er spricht, geht in Erfüllung. Glaube, Glaube, immerfort. Amen. Ich möchte noch mit uns beten.